Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum mittlerweile 631. Podcast. Heute geht's mal wieder die beliebte Sektion unserer Retro-Round- bzw. Roundups und in diesem Fall wieder ein Retail-Roundup, weil die drei Spiele, die wir heute bereden können, sind hier sowohl digital im E-Shop als auch in einer physischen Variante erhältlich. Zumindest, wie man es physisch natürlich aktuell mittlerweile bezeichnen kann. Weil ich weiß zumindest von einem Spiel, dass es natürlich auch nur als GameKey-Card verfügbar ist. Aber da gehen wir später drauf ein. Ansonsten gibt's von meiner Seite oder allgemein von uns noch eine Besonderheit, Neuerung, die ihr gleich hören werdet. Denn mein Name ist Sören. Ich glaube, muss ich ja nochmal so erwähnen. Glaube ich, habe ich noch nicht. Vorstellung, ganz klar. Und wir haben heute eine neue Stimme hier dabei. Nämlich der gute Kim hat sich uns angeschlossen und wird heute ebenfalls ein paar Spiele mit uns bereden. Hallo Kim.
Hi, moin Sören. Vielen Dank.
Genau, sehr gerne. Wie geht's dir erstmal? Wie freust du dich hier drauf?
Also prinzipiell würde ich sagen, in Bezug auf die Themengebiete hier und das mit euch zusammenarbeiten, geht's mir ganz gut. Allerdings körperlich greift jetzt schon der Heuschnupfen und die Allergie um sich. Keine Ahnung, was da jetzt schon blüht, aber die Augen brennen, die Haut, die juckt.
Ja, kenne ich. So ein bisschen bin ich da manchmal auch nicht verschont, aber
den,
ja.
Den Spaß am Leben soll man sich davon nicht nehmen lassen, ne?
Genau, ja.
Und bei dir?
Ja, bei mir ist alles auch ganz gut, kann mich nicht beklagen. Das Leben nimmt, wie man so sagt.
Sehr schön.
Ja, genau. Ansonsten, möchtest du noch irgendwas loswerden, was die Hörerinnen unseres Podcasts unbedingt zu deiner Person wissen müssen oder wissen sollten?
Ja.
Was hast du so bisher gespielt? Was hast du sonst so in vielleicht Nintendo-Richtung mäßig so bisher gemacht?
Genau, stell mich einfach mal kurz vor. Mein Name ist Kim.
Genau.
Ich bin jetzt 42 Jahre alt, werde dieses Jahr noch 43 und bin seit Kindertagen an eigentlich im Videospielsegment unterwegs. Damals angefangen mit einem Atari 2600, was dann irgendwann vom Vater durch ein NES ersetzt wurde. Das waren dann auch meine ersten Berührungspunkte mit Nintendo. Zügig kam dann auch gleich der Game Boy hinterher. Den hatte jeder, den brauchte ich auch, den wollte ich auch. Und da habe ich sehr, sehr viele prägende Erinnerungen mit. Gerade sowas wie Link's Awakening, Metroid 2, der Klassiker Tetris überall. Und heute unvorstellbar, aber früher auf der Rückbank vom Auto auf jede Straßenlaterne gewartet, um mal zwei Schritte im Mario weiterzugehen. Das war immer schön. Und da bin ich auch geblieben. Ich bin mit den Nintendo-Marken groß geworden dann. Also das Super Nintendo hatte ich persönlich übersprungen. Das hatte dann mein Cousin. Deswegen habe ich da nicht so den historischen, nostalgischen Bezug dazu. Umso mehr fürs N64, meine erste selbst gekaufte Konsole, habe ich geliebt, liebe ich heute noch die Spiele. Und seitdem ist jede Konsole in meinen Haushalt gewandert. Das gebe ich jetzt an meine zwei Kinder auch weiter. Die sind 7 und 10, sind auch sehr begeistert davon. Spielen wir immer schön zusammen. Und ich habe einige Erfahrungen dann auch sammeln können mit diversen Online-Portalen für Videospiele, wo ich mal im Forum aktiv war, mal als Moderator unterwegs, mal aber auch als Redakteur. Und jetzt habe ich gedacht, ich habe das bei euch gesehen, die Ausschreibung als Redakteursposten zur Teamverstärkung. Ich dachte, warum denn nicht? Hobby ein bisschen ausweiten, ein bisschen intensivieren. Das wollte ich eh. Letztes Jahr war mein Videospieljahr. Da habe ich fast 2000 Stunden an der Switch zugebracht. Und schauen wir mal, wo die Reise jetzt hingeht.
Ja, nicht schlecht. Und nochmal an der Stelle herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank.
Ja, auf jeden Fall schon eine breite Erfahrungsschatz, sage ich mal.
Ja, also man muss dazu sagen, ich bin natürlich auch Multikonsolero. Also ich habe auch diverse Konsolen anderer Hersteller. Der PC hat mich nie groß gereizt, weil ich wollte ein Spiel einlegen und es sollte funktionieren. Und da waren halt einfach die Module bei den Nintendo-Spielen das Perfekte für mich.
Ja. Genau. Ja, wunderbar. Das ist doch mal ein perfekter Einstieg, würde ich sagen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen zu unserem ersten Spiel wahrscheinlich, was wir uns dann heute vorstellen wollen in
Gerne.
unserem Retail Roundup. Und ich würde mal sagen, wir können das ja schön abwechselnd machen, weil wir aus internen Umständen ein bisschen diesen Podcast umstrukturieren mussten von der Planung. Hat der gute Kim heute zwei Spiele für euch mitgebracht und deswegen können wir das ja, denke ich mal, heute schön abwechseln, dass er dann mit seinem ersten Spiel seiner Wahl beginnen darf.
Sehr gerne. Ich habe euch als ersten Titel meinen persönlichen Switch 2 Launch-Titel mitgebracht. Den habe ich mir damals direkt zum Start der Konsole gekauft, weil ich wollte gerne etwas für mich als Erwachsenen haben neben Mario Kart. Und deswegen fiel meine Wahl auf Hitman World of Assassination, quasi das Komplettpaket der Hitman-Trilogie für die Switch 2. Und da würde ich jetzt gerne ein bisschen was drüber erzählen.
Sehr gerne. Also ich
Also,
denke, da kann man auf jeden Fall, haben auf jeden Fall einen guten Kontrast zu Mario Kart, kann ich mir gut vorstellen.
auf jeden Fall war natürlich dann immer auf die Abendstunden begrenzt, wenn die Kinder nicht da sind, denn dieses Spiel ist definitiv nichts für Kinder und für Kleine, auch wenn es diverse Möglichkeiten gibt, das so zu tun und ich das auch schon gemacht habe. Also, erstmal so ein kleines Roundup über das Spiel. Es kommt vom Publisher-Entwickler IO Interactive. Die haben schon seit sehr langem die Hitman-Lizenz und haben mit den letzten drei Titeln, Hitman 1, 2 und 3, eine komplette Trilogie geschaffen und haben diese jetzt für die Switch 2 am 5.6.2025 als Komplettpaket herausgebracht und das heißt eben World of Assassination. Das heißt, es beinhaltet die drei kompletten Hauptkampagnen, aufgeteilt in mehrere Missionen und zusätzlich dazu gibt es verschiedene Extras. Zum Beispiel wären das, ja, man würde heute sagen so Daily-Missionen, aber die gehen über mehrere Wochen, sind die aktiv. Da gibt es dann bestimmte Ziele, da würde ich gleich im Detail nochmal kurz ein bisschen drauf eingehen, die man erfüllen kann und dann wechselt das wieder zu einem anderen Ziel. Und der zweite große Punkt, weshalb Hitman für mich persönlich eine schier unbegrenzte Spielzeit bietet, ist der sogenannte Freelancer-Modus. Das ist quasi so ein Roguelike. Das heißt, man hat seine Basis, wo man seine verschiedenen Waffen, Ausrüstungen hat, bekommt seine Missionen und wenn man die Mission schafft, geht's weiter zur nächsten und wenn man das Ende erreicht hat, dann behält man auch Ausrüstungsgegenstände und Geld. Wenn man aber zwischendrin versagt, dann verliert man einiges an Fortschritt. Ich würde einfach ganz gern mal auf das Grundprinzip eingehen. Was ist Hitman? Was macht das aus? Ich weiß
Ja,
nicht,
klar.
kennst du die Hitman-Spiele?
Ich habe so ein bisschen was gesehen, aber gespielt habe ich sie noch nie.
Also, was mich halt sehr fasziniert, Hitman ist quasi ein Sandbox-basiertes Spiel. Das bedeutet, es gibt eine Mission und der Spieler selbst, wir sind als der titelgebende Hitman, Agent 47, unterwegs und müssen unser Ziel, ja, eliminieren. Meistens gibt es mehr wie ein Ziel, sondern zwei, drei. Und das sind dann diverse Personen, die in der Geschichte von Hitman immer massiv Dreck am Stecken haben. Das sind Drogenhändler, Waffenhändler, Menschenhändler, also das Böseste der Bösen, denen muss man sich entledigen. Und das Spielprinzip ist so aufgebaut, man hat quasi, jede Stage ist ein großes Level, in der es Unmengen an NPCs gibt, die da rumlaufen und unwahrscheinlich viele Gegenstände und Möglichkeiten. Und aus diesen ganzen Sachen muss man dann den Weg zum Ziel finden und dieses Ziel dann eliminieren und in der Regel am Ende auch unerkannt entkommen. Wie kann man dann unerkannt entkommen? Der Hitman ist nämlich ein Meister der Verkleidung. Das bedeutet, man kann diverse Personen, die rumlaufen, ausnocken, die kann man betäuben und dann im Schrank verstecken und deren Klamotten anziehen. Und dann passiert es, dass man innerhalb der ersten 2 Minuten von einem Level als Kellner einer Bar umher ist und sich somit hinter der Bar verstecken kann. Und das macht das Ganze sehr spaßig, sehr dynamisch, weil wenn man jetzt denkt, okay, Dann verstecke ich mich hinter der Bar und man sieht mich nicht. Die Chefs kennen ihre Leute trotzdem und die durchschauen dann auch gern mal die Verkleidung und dann muss man wieder wechseln und was Neues finden. Und das ist ziemlich, ziemlich spannend gemacht, da dann immer Mittel und Wege zu finden. Es gibt zum Beispiel die zweite Stage von Hitman 3 müsste das sein. Da ist man auf einer Rennstrecke und die beiden Ziele sind in dem Fall ein Vater und seine Tochter. Und der Vater ist irgend so ein Techniker und die Tochter ist die Rennfahrerin. Und man hat dann zum Beispiel die Möglichkeit, ein Gerät zu sabotieren, als Mechaniker verkleidet. Und der Vater geht dann hin und schaut sich das Gerät an. Und wenn er nicht aufpasst, kann man ihn einfach auf die Rennstrecke schubsen, während seine Tochter unten vorbeifährt. Und man hat beides auf einmal erledigt und großes Chaos verursacht, was einem ermöglicht, abzuhauen. Aber es ist im Prinzip diese unendliche Vielfalt an Möglichkeiten, weil wenn ich jetzt eine Mission oder wenn ihr dann eine Mission abgeschlossen habt, gibt es am Ende eine Auswertung, was ihr alles so in dem Level gemacht habt. Und dann gibt es pro Level, ich sage jetzt mal so 50 Punkte. Und dann sieht man, okay, man hat die Person jetzt mit der Klavierseite beseitigt oder im Schrank versteckt oder in den Fluss befördert. Und logischerweise kann man nicht alles auf einmal machen. Deswegen lädt das Spiel dazu ein, das immer wieder und wieder die gleichen Missionen zu machen und jedes Mal neue Wege zu gehen. Und der Vorteil daran ist, oder der Hauptreiz daran ist, je häufiger man eine Mission freischaltet, desto mehr Möglichkeiten für die Mission selber schaltet man frei, weil ihr könnt dann irgendwann selber wählen, starte ich jetzt ganz normal auf der Parkbank oder starte ich jetzt schon in der Küche des Haupthauses, wo ich rein muss? Und dann gibt es eine entsprechende Verkleidung. Es gibt zum Beispiel eine Mission, die spielt in England und da ist das Hauptziel, die gute Dame, die hält eine Beerdigung ab für sich selber, weil ihr Bruder umgebracht wurde. Und das ist nicht nur eine Mission, um sie jetzt zu beseitigen, sondern gleichzeitig kann man sich auch als Detektiv verkleiden, um den Mordfall an ihrem Bruder aufzuklären. Und diese Mission gibt einem sogar die Möglichkeit, komplett ohne eine Form von illegaler Aktivität begangen zu haben, zu Ende zu bringen. Das heißt, man bringt andere Figuren dazu, unbeabsichtigt unser Hauptziel zu beseitigen. Und das ist dann sehr spannend und da können dann durchaus auch mal Kinder zugucken, weil wenn man kein Verbrechen begeht und nichts passiert, dann ist es auch nicht so schlimm.
Ja, muss ja auch so sehen. Aber klingt auf jeden Fall schon sehr, wie du schon vorhin gesagt hast, vielfältig auf jeden Fall.
Auf,
Also es ist nicht
ja.
so, dass sich alles sehr ähnelt. Also dass es verschiedene Reize in den Aufträgen gibt, sage ich mal.
Ja, vor allem, wie ich es gerade schon mal zum Einstieg erwähnt hatte, gibt es ja diese Daily, Weekly, Monthly Missionen. Und da wurde zur Einführung von dem Spiel gab es eine Abwandlung der Mission in Paris. Die Mission in Paris ist von Hitman 1 die allererste Mission nach dem Tutorial. Und da geht es um eine Modenschau und hat man nicht gesehen. Aber in dieser besonderen Version wurde diese Modenschau ersetzt durch ein Casino. Und im obersten Stockwerk findet das Pokerspiel mit Le Chiffre statt, der ja der Hauptschurke in James Bond Casino Royale ist. Und unsere Aufgabe ist es dann, eben diesen Le Chiffre um die Ecke zu bringen. Dazu gehört natürlich dann, sich eine Eintrittskarte für das Pokerturnier zu besorgen, eine Identität zu besorgen und dann am Pokerturnier auch hoffentlich zu gewinnen. Und das Schöne ist, diese Story-Mission oder diese Mission, die wurde wirklich wie auch im Film umgesetzt. Also wenn man es schafft, an diesem Pokerspiel teilzunehmen, dann wird man auf einmal vergiftet, dann muss man sein Gegengift holen, muss sich wieder Geld besorgen und muss erneut am Pokertisch teilnehmen. Und das ist, macht schon sehr viel Spaß und das ist sogar der Originalschauspieler aus dem Film, der seine Rolle hier in dieser Spielmission teilnimmt. Und um diese Vielfältigkeit zu zeigen, eine andere dieser wiederkehrenden und erneuerten Missionen, da spielt Jean-Claude Van Damme die Hauptrolle. Sie hatten sogar Eminem schon mit dabei. Da muss man dann, ich meine, Slim Shady muss man helfen, Eminem um die Ecke zu bringen. Es ist total abgefahren. Und bei der Mission mit Jean-Claude Van Damme ist es schön, weil Jean-Claude Van Damme ist ein Söldner und auch so ein super Böser, der soll von uns um die Ecke gebracht werden. Und wir schleichen uns zu einer ganz revolutionären Produktpräsentation von ihm ein. Und die Produktpräsentation endet quasi in der Vorstellung von sich selbst als zwölffachen Klon, weil er ist der Supersoldat und er hat sich dann zwölfmal vervielfältigt, wie in dem Film Der Replikant zum Beispiel. Und auf einmal ploppen auf der Karte 12 neue Ziele auf und man muss 13 verschiedene Ziele um die Ecke bringen, ohne dass man dabei erwischt wird oder gesehen wird oder auffliegt. Das ist, da wird man sehr schnell sehr kreativ. Ja.
Ja, das kann ich mir gut
Und
vorstellen.
das macht halt dann auch den Reiz von diesem eingangs erwähnten Modus, dem Freelancer-Modus aus, weil der führt uns natürlich immer wieder zu den bekannten Gebieten, aber es sind nicht die Ziele aus dem Hauptspiel. Und wenn wir da drei verschiedene Missionen erledigt haben, gibt es immer, im Videospielgenre würde man jetzt sagen, das Boss-Level. Da gibt es dann eine Obermission und da müssen wir das Ziel sogar selber erst noch identifizieren. Das heißt, wir bekommen Hinweise, unser Ziel trägt einen Hut, hat eine Sonnenbrille auf, ein Schnurrbart und ein Tattoo. Und auf einmal ploppen auf der Map dann so 12, 13 Personen auf, die in die engere Auswahl kommen würden. Und dann müssen wir die erstmal observieren, uns anschauen. Wie sehen die aus? Erfüllen die wirklich alle Kriterien? Passt das? Wenn zum Beispiel das Kriterium ist, sie haben eine Glatze und die Person läuft mit Hut oder Kappe rum, dann muss man die Person so lange verfolgen, bis sie sich zum Beispiel in einer Eisdiele hinsetzt, um einen Kaffee zu trinken und dabei den Hut abnimmt. Das finde ich persönlich sehr, sehr reizvoll. Dieses wirklich ruhige Observieren der Zielpersonen und dann zu überlegen, wie kann ich vorgehen? Das ist, es gibt eine Mission, wo man eine Frau um die Ecke bringen muss, die ein tödliches Supervirus erfunden hat. Und man kann sich dann als ihr Gigolo, als ihr Love Interest verkleiden, indem man den Golflehrer verschwinden lässt. Und dann kann man sich in ihr Zimmer setzen, in einen dunklen Raum, und sie redet mit uns, als wären wir der Golflehrer, aber sie sieht uns nicht. Und das sind unglaublich lustige und schöne Dialoge, die dadurch entstehen. Aber alles in allem ist es für mich ein Spiel, das packt man aus, da spielt man wieder eine Runde. Man kann die Missionen in 3 Minuten zu Ende bringen, man kann die Missionen auch 3 Stunden lang spielen. Da gibt es so ultra viele Möglichkeiten, sich in diesem Spiel zu beschäftigen. Und auch durch diese vorgegebenen Missionsziele kann man sich dann vorher mal anschauen, was fehlt mir da noch oder was bräuchte ich jetzt noch, was könnte ich noch machen. Und dann kann man mal versuchen, diese Mission neu anzugehen. Ich habe, glaube ich, die zweite Mission, die in Italien spielt, wo eben diese Virusdame mit ihrem Golflehrer unterwegs ist. Hey, habe ich bestimmt 50, 60 Mal hintereinander gespielt, einfach um jedes Mal andere Wege zu finden. Und ich glaube, ich habe immer noch nicht alle Möglichkeiten gesehen, diese Mission zum Abschluss zu bringen. Das ist Wahnsinn. Also da steckt für die im E-Shop 60 €, die es kostet, bekommt man ultra viel für sein Geld. Ich konnte auch jetzt in dieser Switch 2-Version keine nennenswerten Bugs oder größere Probleme feststellen. Das Spiel sieht ultra schön aus, hat grafisch gesehen natürlich seine Limitierung durch eben diesen Sandbox-Charakter, weil alle Personen, das sind nicht einfach nur NPCs, die ihrer Route folgen. Die reagieren dynamisch. Das heißt, wenn wir einen Wachmann ausschalten, dann ist das 1, 2 Minuten später, fällt das unserem Hauptziel auf. Und dann heißt es, hä, wir müssen die Wachposten verstärken, uns fehlen scheinbar ein paar Wachen. Also das wird alles vom Spiel registriert und wahrgenommen. Passanten laufen auf einmal einen anderen Weg, weil da jetzt was im Weg liegt. Und dann laufen die eine andere Route und finden dann auf einmal jemand, den ihr versteckt habt. Und schon müsst ihr improvisieren. Dann gibt es auf einmal eine Videokamera, die euch aufgezeichnet hat. Ja, Mist, dann muss man den Videoaufnahmeraum wohl noch finden, um die Bänder zu zerstören, damit man keine Beweise hinterlässt. Und es kann sehr schnell sehr chaotisch werden. Da gibt es sehr, sehr viele sehr lustige Videos auch bei YouTube zu sehen, wie solche Missionen einfach nur pur aus dem Ruder laufen und dann gibt es die totale Eskalation. Aber das ist nicht der Sinn oder das Ziel des Spiels. Das kann man auch mal machen. Aber ich bevorzuge immer echt den ruhigeren Weg, sich zu verstecken, zu schleichen, Leute mal zu betäuben und irgendwo hinschieben. Es macht einfach super viel Spaß.
Ja, das kann ich mir vorstellen, aber es ist ja auch gut, dass es dann mehrere Zielgruppen sozusagen anspricht, dass man da mehrere Optionen hat, beispielsweise die
Ja.
Aufgaben zu lösen.
Ja, ich freue mich vor allem drauf, weil auf diesem Hitman-Spielprinzip basiert ja auch das neue James Bond-Spiel, was IOI jetzt demnächst rausbringen wird. Das soll den Fokus mehr auf Action legen. Und da bin ich mal gespannt, was sie da draus machen. Weil gerade dieser Silent Assassin-mäßig unterwegs sein, nicht nie erkannt zu werden, keine Zeugen zurücklassen, das hat mich schon. Und ich habe Hitman seit dem ersten Teil gespielt, was war das, Ende der 90er, Anfang 2000er müsste das gewesen sein, 2001 oder 2. Seitdem habe ich diese Spiele schon gespielt und verfolgt und bin echt happy, auf der Switch 2 die komplette Hitman-Trilogie in einer mobilen Variante genießen zu dürfen. Das macht echt Spaß. Kann man auch wirklich im Urlaub, wenn man in Italien auf seinem Balkon vom Hotel sitzt, die Italien-Mission spielen. Es hat einfach einen gewissen Flair.
Dass man auch sozusagen mehr oder weniger dann direkt vor Ort am Geschehen sozusagen.
Ja, ich meine, es sind ja wirklich alles reelle bekannte Orte. Also es spielt dann in Paris, es spielt dann in Serpentia, heißt das, glaube ich, in Italien, in Colorado. Also es sind wirklich Orte. In Dubai ist man auch unterwegs, ist auch sehr schön. Wenn die mit ihrem Fallschirm springen wollen, man hat halt leider vorher aus Versehen Bananenschalen an die Absprungstelle geworfen. Und dann fliegen die nicht sehr weit, aber es ist, wie die Spielart schon sagt, es ist einfach ein Sandbox-Spiel und das merkt man an jeder Stelle dieses Spiels. Und damit das Ganze nicht so ausartet, wird man natürlich auch bestraft, wenn man unschuldige Menschen aus dem Weg schafft. Also man kann das natürlich alles machen, aber es ist nicht Sinn der Sache. Und das merkt man auch, dass man dann einfach diverse Dinge nicht mehr freischaltet. Oder wenn man zu viele Unschuldige beseitigt hat, dann wird auch die Mission abgebrochen. Ja, es war mal ein kurzes Roundup zu
Genau.
einem Spiel, was mich massiv begeistert hat, in der Reihe, die mich schon seit über 20 Jahren begleitet und immer wieder viel Spaß macht.
Und ich glaube, man hat auch gut rausgehört, dass da sehr viel Inhalt sozusagen drinsteckt und man gute Beschäftigung darin hat.
Also für meinen Geschmack hat man da richtig, richtig viel Beschäftigung. Da kann man richtig viel Zeit
Ja.
investieren. Also ich habe bestimmt jetzt 80, 90 Stunden reingesteckt in die Switch 2-Version und ich hänge immer noch in Hitman 1 fest. Also ich
Na, ist
bin
schon
noch nicht zu
ordentlich.
2 und 3 gekommen. Ich kenne Teil 2 und 3 natürlich von anderen Bereichen schon, aber auf der Switch 2-Version hänge ich immer noch in der ersten Mission fest, weil ich einfach gesagt habe, jetzt mache ich mal wirklich das volle Programm. Alle Missionen so ausschöpfen und die Dinge freispielen, die mir später dann eben helfen werden. Ja.
Ja, dann hast bestimmt noch dann gut zu erzählen in den nächsten Podcasts dann, weil wir haben ja so eine lustige Kategorie am Ende und wenn du dann ja mal dabei bist, dann hast du dann auf jeden Fall schon wahrscheinlich dann da Optionen für.
Ganz bestimmt.
Genau. Gut, dann gehe ich mal weiter zu meinem Spiel heute. Gehe sozusagen die Zwischenoption mit einem Spiel, was ich schon in einem der letzten Podcasts mal schon mal erwähnt hatte, weil es war ja auch eins meiner Highlights des letzten Jahres. Das hatten wir ich habe die Nummer gleich, da haben wir sie, die Nummer 628, unserem Jahresrückblick-Podcast, beziehungsweise war auch schon ein bisschen mit Jahresvorschau dabei. Nämlich das Spiel Two Point Museum. Ein interessantes Wirtschaftsaufbau-Strategiespiel, sage ich mal. Von Sega gepublished und von den Two Point Studios entwickelt. Kam am 28. Oktober letzten Jahres in die Märkte. Und der Name ist vielleicht auch schon dem einen oder anderen ein Begriff. Die haben ja schon einmal so ein Aufbausimulation für einen Campus und für ein Krankenhaus gemacht. Und jetzt kam dementsprechend das Museum dazu. Diesmal dann auf der Switch 2 und es merkt man, würde ich auch sagen, gut an, dass es auf der Switch 2 eine gute Idee war, das dann jetzt da rauszubringen, anstatt der normalen Switch, weil spätestens, wenn man es auf dem Handheld spielt, merkt man ja schon, dass je größer man so ein Museum baut, je viel, ja, wie viel mehr Besucher in dieses Museum reinströmen, das schon. Die Switch 2, ja, schon so ein bisschen auf jeden Fall länger zum Laden braucht. Das ist lag nicht unbedingt, aber es braucht dann schon so eine gewisse Zeit. Zum Glück ist das dann im Dock nicht der Fall und das ist dann wesentlich angenehmer, das dann auch im Dock zu spielen. Ich hatte es ja damals auch schon erwähnt, vor allen Dingen, weil die Texte doch ein bisschen schöner und größer erkennbarer sind auf dem großen Bildschirm als auf dem kleinen Switch 2-Bildschirm. Aber ansonsten ist es wirklich ein, ja, für meinen Geschmack sehr unterhaltsames Spiel. Man baut seine Museen auf, muss sich dabei darum kümmern, dass man auch das passende Personal hat, die Tickets verkaufen und halt die, ja, das ganze Museum instand setzen. Und außerdem muss man dann auch noch schauen, dass man an neuere Exponate kommt. Da gibt es dann so ein lustiges, ja, man kann schon so ein bisschen sagen, Rollenspielsystem, dass man da so gewisses Personal in die Länder rausschickt und dann auf gewisse Gefahren reagiert, das so ein bisschen mit Glück basiert und die Leute, die man da hinschickt, dann Erfahrungspunkte bekommen und dann dementsprechend weiter reisen können oder bessere Ausstellungsstücke dann erhalten, die dann dementsprechend mehr Besucher anlocken und halt dann mehr Einnahmen erzielen. Genau. Ansonsten, was man noch sagen kann, die eine Sache, die ich nach wie vor noch ein bisschen schade finde, wenn sie jetzt schon auf der Switch 2 herausgebracht haben, dass es keine Maussteuerung gibt, weil die hätte es wahrscheinlich noch ein bisschen angenehmer gemacht, aber wenn man ein bisschen im Spiel eingearbeitet ist, dann kommt man auch mit der Knopfsteuerung und Tastensteuerung dann eigentlich auch ganz gut klar.
Das finde ich halt persönlich immer sehr schade, weil gerade solche Spiele bieten sich ja perfekt dafür an, die
Ja, finde ich auch.
Maussteuerung von der Switch 2 zu nehmen.
Genau. Das habe ja auch schon andere Strategiespiele und Aufbausimulationen gemacht. Ich glaube, Civilization fällt mir da ein. Die haben das ja, glaube ich, sogar gemacht in ihrer Switch 2-Edition. Das wäre noch eine schöne Sache gewesen. Vielleicht kommt sie irgendwann nochmal mit einem Update, aber bisher leider noch nichts dazu gekommen.
Ich meine, selbst in Animal Crossing hat man mittlerweile die
Genau.
Maussteuerung für solche Sachen.
Ganz genau, die kam mir jetzt auch noch hinzu. Ja.
Aber es ist ja das Schöne an unserer Zeit, in der wir leben. Sowas kann man einfach mal nachpatchen oder als Update rausschieben. Wie viele Spiele von früher auf dem Super Nintendo sind einfach nicht durchspielbar, weil der Endboss verbuggt ist und dann hat man Pech gehabt.
Ja, genau. Mal irgendwie eine Lösung finden oder halt das sein lassen. Genau. Ja. Ansonsten ist noch der Soundtrack gut gelungen, finde ich, weil das wird halt schön inszeniert, weil man da auch zwischendurch solche Durchsprecher-Lautsagen hört, wie es bei einem richtigen Museum halt auch der Fall wäre. Weil manchmal ist es dann auch einfach nur interessant, die ganzen Besucher zu beobachten, weil da setzen die Entwickler dann doch sehr auf eine große humorvolle Variante, weil was die Besucher dieses Museums teilweise machen, ich glaube, wenn das im realen Leben welche machen, ich glaube, die werden dann ganz schnell aus diesem Museum rausbefördert, wenn die da teilweise auf Exponate raufklettern und einfach willenlos da durchrennen oder sich halt auch kostümiert da reingehen. Also, ja.
Es ist gar nicht mal so weit weg von der Realität im Moment. Wenn
Ja,
man so manchmal die
gut.
Nachrichten sieht, was sie da gemacht haben.
Ja, gut. In gewisser Weise stimmt's auch wieder. Das stimmt schon, ja.
Aber es ist eigentlich ganz witzig gemacht.
Genau. Ja. Ich glaube, dann hätte ich alles gesagt zu meinem Spiel. Und dann übergebe ich dir wieder das Wort für dann dein zweites Spiel.
Gerne. Ich habe ein zweites Spiel noch mitgebracht heute und zwar schreibe ich in dem zweiten Spiel für euch meinen ersten Test fürs NMAC. Und zwar habe ich mir mal das Spiel Nicktoons and the Dice of Destiny angeschaut. Das ist ein Spiel vom Publisher Game Mill. Und Game Mill, da dürfte wahrscheinlich bei dem einen oder anderen die Glocke läuten. Denn dieser Publisher, der ist unter anderem auch verantwortlich für die überragend guten Spiele aus dem letzten Jahr, nämlich das King Kong-Spiel. Und es müsste auch das Gollum-Spiel von denen sein. Die waren ja schon eher spektakulär, die Spiele. Und da war ich dann schon ein bisschen zurückgeschreckt, weil für mich ist Game Mill so das IGN unserer Neuzeit. Und wer sich mit gerade NES-Zeiten auskennt, der weiß, was das bedeutet. Und die haben jetzt die Lizenz bekommen für die Nicktoons oder für die Nickelodeon-Figuren, für die Nicktoons. Und was ist jetzt Nicktoons and the Dice of the Destiny? Im Prinzip ist es ein Diablo-Spiel für Kinder. Das bedeutet, aus den Nickelodeon-Zeichentrickserie, in dem Fall jetzt Cosmo und Wanda, da gibt es ja den kleinen Jungen, der mit seinen helfenden Elfen immer unterwegs ist und darf sich dann Sachen wünschen oder wünscht sich Sachen. Und die gehen dann immer katastrophal schief. Und er liebt halt Dungeons and Dragons oder in dem Spiel nennen sie es ein bisschen unoffizieller, sag ich mal. Und er würde gerne Teil des Spiels sein und in dieser Welt umherwandern. Und der Wunsch geht halt katastrophal schief. Und das Ende vom Lied ist, dass verschiedenste Figuren aus dem Nickelodeon-Universum auf einmal in einer großen Welt zusammenkommen. Das heißt, wir haben dann SpongeBob, wir haben Avatar, der letzte Luftbändiger, die Turtles sind mit dabei. Von vor knapp 15 Jahren oder so sind dann auch Danny Phantom und das Teenage Robot Girl mit dabei. Also Jimmy Neutron mischt mit. Plus natürlich die Seitencharaktere. Das heißt, beim SpongeBob haben wir auch noch die Sandy mit dabei und die Perla wuselt dann darum. Und das muss ich sagen, ist sehr nett gemacht. Also die haben wirklich die Figuren sehr schön animiert. Und jede Figur versprüht ihren Charme, wie sie es auch in den Zeichentrickserien machen würde. Also SpongeBob ist so dieser naive, tanzt hier und da ein bisschen rum und es dreht sich immer alles um Krabbenburger. Wenn man dann in die Lava-Welt kommt, dann heißt, oh, hier ist so heiß, hier könnte man vielleicht tolle Krabbenburger machen. Das ist dann schon ganz nett, wenn die Dialoge und den Humor auf die jeweiligen Figuren beziehen. Ja, auch die Turtles sind alle vier dabei, es ist nur einer spielbar, aber die anderen drei sind dann in der Oberwelt, sage ich mal, mit dabei. Die haben alle ihren eigenen Charakter. Und das muss ich wirklich nochmal erwähnen, das ist absolut süß und schön charmant gemacht. Und warum habe ich gesagt, das ist wie Diablo? Jetzt möchten die Figuren natürlich gerne nach Hause, das heißt, sie müssen die besonderen Zauberwürfel wiederfinden und die sind in einer gigantischen Welt verstreut, die sich thematisch jeweils an einer dieser Serienfiguren anlehnt. Das heißt, man fängt an in den Welten von SpongeBob, da sind dann die Quallenfelder von Bikini Bottom, da muss man dann durch. Das sind die Gegner auch typisch. Das sind dann so laufende Fische, laufende Haie oder eben auch die Quallen. Und die nächste Stage wäre dann quasi von den Turtles. Da ist man dann in der Kanalisation unterwegs. Da kommen dann diese Roboterhunde oder auch angelehnt an Krang, das Gehirn bei den Turtles, kommen dann so Gehirne durch die Gegend geflogen. Und die muss man in Dungeon-Crawler-Manier abarbeiten. Das heißt, man muss einmal durch den ganzen Dungeon sich durchschlängeln. Die haben dann auch verschiedene Abzweigungen und verschiedene Pfade, die man gehen kann. Und unterwegs muss man natürlich allerlei Loot zusammensammeln. Das heißt Geld und Kristalle. Und dann gibt es Ausrüstungsgegenstände, Waffengegenstände, Talismane, die man einsammeln kann. Die kann man dann seinen Spielfiguren anziehen oder übergeben. Kann die dann bei diversen NPCs auch aufleveln und anpassen. Und Das ist alles sehr schön auf dem Papier. Wenn ihr jetzt als erwachsene Menschen daran geht, dann ist das für euch ein Kinderspiel. Das muss ich ganz klar sagen. Also das Spiel richtet sich ganz klar an die jüngere Gesellschaft. Und deswegen macht es auch fast gar keinen Sinn, ob man jetzt seine Waffen auflevelt oder irgendwelche Talismane hat. Es gibt so Tränke, die man verwenden kann, damit man für einen gewissen Zeitraum stärker wird oder weniger Schaden nimmt. Es macht aber kaum einen Unterschied. Wenn man jetzt mit Timmy Turner von den Helfenden Elfen unterwegs ist, der hat jetzt die Klasse Magier. Es gibt dann auch noch Barbar und Nahkämpfer und Fernkämpfer. Wenn man mit dem Timmy Turner unterwegs ist, der schwingt dann seinen Zauberstab. Das heißt, man geht zwei Schritte, es kommen Gegner, man hält den B-Knopf gedrückt, der Zauber macht die Gegner kaputt. Man geht ein paar Schritte weiter, hält den Knopf wieder gedrückt und die Gegner sind passé. Man kann Gegner sogar durch die Wände besiegen. Und deswegen bin ich jetzt zwiegespalten mit diesem Spiel. Weil die Präsentation ist toll, die ist mit vielen, vielen Figuren auch sehr nostalgisch für mich. Aber ich bin nicht das Zielpublikum des Spiels. Das sind wir anderen auch nicht. Das Zielpublikum ist noch nicht mal wirklich Kinder, würde ich sagen, sondern das Zielpublikum sind Familien. Ich habe das mit meinem Sohn zusammen gespielt, der ist 10 Jahre alt und der hat den Spaß seines Lebens gehabt. Der erzählt mir, wie toll das ist und wie viel Spaß es ist und sagt, das ist so ein richtiges Vater-Sohn-Ding, das macht voll Spaß. Und der merkt das auch gar nicht so sehr, ob diese Talismane und so weiter jetzt einen Einfluss haben oder nicht. Er rüstet die aus, er freut sich und er merkt, seine Figur wird ein bisschen stärker und dann ist es cool. Und es kommen ja dann hin auch wieder Bosskämpfe und ja, ich habe auch das ein oder andere Leben gelassen bei einem Bosskampf. Die sind manchmal durchaus fordernd, aber auch nur manchmal. Und glaube, das ist der richtige Zielmarkt. Eltern, die mit ihren Kindern das zusammen spielen, weil das Schöne ist, das Spiel hat einen 4-Spieler-Offline-Koop-Modus. Da sind dann alle vier zusammen auf einem Bildschirm und wuseln dann durch die Gegend. Und wenn einer zu weit weg ist, dann wird er mit einer Luftblase wieder zurückgeführt, dass alle wieder da sind. Die Figuren leveln auch alle gleichmäßig und gleich stark auf, weil es gibt so 9 spielbare Charaktere. Wäre ja schade, wenn man dann immer den einen oder anderen nachleveln müsste. Könnte man natürlich sagen, wenn ich die unterschiedlich level, dann bietet mir das Spiel eine größere Langzeitmotivation. Denn ehrlich gesagt, das Spiel hat jetzt so 6, 7 Hauptgebiete, jeweils in 3 Level und ein Boss-Level unterteilt. Und wenn die fertig sind, sind die fertig. Also wir haben jetzt 4,5 Stunden gespielt und sind bei 82%. Das Spiel hat nicht viel langzeitmäßig zu bieten, beziehungsweise für die Wiederholung. Das Spiel spielt man durch und das war's. Deswegen sehe ich auch die UVP von 50 €. Vor allem Retail ist es eine GameKey-Card, wie so ziemlich jedes Spiel heute hier. Und das ist natürlich sehr schade. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das ein Spiel ist, was im eShop, gerade so Ostersale, Weihnachtssale, das wird bestimmt immer mal für einen Zehner um den Dreh angeboten. Ich meine, man sieht es ja an den Lego-Spielen. Die kosten teilweise 40, 50 € UVP und dann landen sie für 4, 5 € im Summer Sale. Und da denke ich, da kann man bedenkenlos zugreifen. Wenn man das mit seiner Familie spielt, für so ein paar Euro, ist das wirklich so ein nettes Wochenendgeschäft, würde ich mal sagen.
Ja, hört sich da auf jeden Fall
Ja.
sehr gut an.
Also, wie gesagt, es ist bei weitem kein schlechtes Spiel. Auch ich hatte absolut viel Spaß damit. Aber es ist einfach, es ist leicht, es hat keinerlei Wiederspielwert oder gar große freispielbare Sachen oder so. Aber es ist ein Spiel, was einen Offline-Vierspieler-Koop-Modus hat, Couch-Koop zusammen mit der Familie zu spielen. Und das ist für mich persönlich, es ist ein Riesending, weil davon gibt es immer weniger heutzutage leider.
Ja,
Und wenn es sie
ich
gibt,
denke auch.
dann ist es meistens kompetitiv. Also, wie viel Streitereien wir in der Familie immer hatten. Ich nenne das immer unseren 3P-Freitag. Zuerst gibt's Pizza, dann gibt's Party, die Mario Party und danach prügeln wir uns. Das ist immer wenn man so gegeneinander spielt. Und hier, da erreicht man gemeinsam das Ziel und die Kinder haben ihren Spaß dran und der Erwachsene auch. Es ist sehr überfrachtet mit seiner Steuerung, weil nahezu jeder Knopf macht irgendwas, aber da kommt man ganz gut ran und ganz gut rein. Ja.
Genau. Und das dann der Gemeinschaft schafft, genau.
Absolut, also es ist sehr schwierig und ich tue mir auch mit meinem Testbericht zu dem Spiel da ein bisschen schwierig und ich werde da definitiv auch für euch so ein bisschen auf die Zielgruppendynamik eingehen, weil ich kann für normal erwachsene Menschen hier keine Empfehlung geben, aber für kleinere oder für eben Familien gibt es eine absolute Kaufempfehlung zu einem entsprechenden Preis, der in das jeweilige Budget reinpasst. Wir hatten unseren Spaß und wir werden ihn auch noch haben. Wir sind noch nicht ganz durch. Und der Junior freut sich auf jeden Fall schon auf die nächsten Runden.
Das ist dann immer schön, ja.
Ja, also das muss ich echt sagen, das macht wirklich Spaß. Das habe ich so vermisst, weil ich meine, wir sind hier jetzt auch ein Multi-Switch-Haushalt. Das heißt, wir haben hier fünf, sechs verschiedene Geräte. Meine Frau spielt, beide Kinder spielen. Und ja, jetzt hat man dann auch das Animal Crossing. Aber man kann sich dann gegenseitig auf seine Insel besuchen und dann rennt man ein bisschen rum und so. Das ist auch so koop-mäßig, ja. Aber dass man so gemeinsam da sitzt und sagt, oh, da haben wir heute gemeinsam Progress gemacht, da ist was passiert, da sind wir vorangekommen oder so, das ist dann schon wieder was anderes. Ne? Und so sitzen alle zusammen an einem Monitor, an einem Bildschirm und nicht jeder für sich und wuselt dann darum. Das ist nochmal ein ganz anderer Charakter, finde ich. Und man kommt leicht rein. Das heißt, wenn die Kids dann Besuch haben und der Freund nimmt mal den Controller in die Hand, ist völlig egal, ob es das erste Level oder das letzte Level ist. Die Figuren leveln alle gleich stark mit und man kommt da super schnell rein. Heute hat die Kleine mitgespielt, die ist 7. Die war instant sofort drin und hat sich gefreut, weil nach jeder Stage gibt es nochmal so eine Übersicht, wie viel Gegner hat man besiegt, wie viel Schaden hat man gemacht und so weiter. Und sie kam dann da auch schnell rein und hat auch sofort Spaß gehabt. Natürlich
Ja, so soll es dann ja sein, ja.
ist halt von Vorteil, wenn man zumindest ein, zwei der Figuren auch kennt. Ne?
Das glaube ich, ja.
Avatar kennt
Kann mir
meine
auch
zum Beispiel
vorstellen,
gar nicht.
davon lebt das Spiel auch so ein bisschen natürlich von der Marke sozusagen.
Absolut, absolut. Ich finde es interessant, dass auf dem Cover von dem Spiel, dass da sehr omnipräsent SpongeBob prangert. Der ist ja wirklich so das Aushängeschild. Aber eigentlich ist das Spiel eine Story rund um Timmy Turner und seine helfenden Elfen. Ja? Dennoch ist SpongeBob die erste Figur, auf die man trifft. Und der ist auch Feuer und Flamme mit seiner Ritterrüstung da, weil für ihn ist das natürlich ein Spiel. Und der hat da auch den Spaß seines Lebens mit. Weiß nicht, ob da das Marketing dann an der Stelle richtig war, aber man kann ja direkt zu Spielbeginn seine Spielfigur auch wechseln und dann direkt mit SpongeBob losziehen, wenn man das möchte.
Ja, genau.
Also es ist auf jeden Fall keine vergurkte Lizenz. Es spielt nicht in der Riege
Ja.
von dem King Kong-Spiel aus dem letzten Jahr, was ja voll von Bugs war. Ich meine, das Spiel ist nicht frei von Bugs. Also man spielt es auf Deutsch und dennoch sind dann manche Texteinblendungen, es gibt dann so Itemblasen, die kann man einsammeln und dann hat man zum Beispiel, macht die eigene Waffe, macht dann Feuerschaden. Und dann steht dann auf einmal ein englischer Beschreibungstext neben dem Perk, den man da gerade eingesammelt hat. Und das kann dann schon sehr verwirren. Wir haben einen Bossgegner besiegt und die Sprachausgabe, und dieses Spiel hat Sprachausgabe. Das hat ein Pokémon nicht, ja. Aber dieses Spiel hat Sprachausgabe, teilweise mit den Originalsprechern der Fernsehsendung, allerdings auf Englisch, aber mit deutschem Untertitel, sofern er denn Deutsch ist, weil der eine Endboss ist auf einmal der Untertitel auf Spanisch. Er ist nicht mal auf
Oh,
Englisch, er ist
okay.
einfach direkt auf Spanisch. Er ist dann schon sehr unterhaltsam, wenn sich das so ein bisschen durchmischt. Er hat so ein, zwei Lücken ich sag mal, der Pfadbegrenzung. Und dann ist man auf einmal so out of bounds. Das heißt, ihr seid dann nicht mehr auf eurem Pfad in dem Level, sondern seid draußen. Und dann müsst ihr den Level halt dann wieder neu starten. Das ist so ein bisschen ärgerlich, aber es ist super, super selten. und kein Vergleich mit den Spielen, die da sonst abgeliefert wurden. Muss man ganz klar sagen. Ja, also schönes Spiel. Freut euch auf den Test, wenn euch die IP interessiert, wenn euch das Spiel interessiert. Der wird demnächst kommen.
Wunderbar, sehr gut. Ja, genau. Dann würde ich sagen, haben wir euch ja drei interessante Spiele vorgestellt, die, denke ich mal, für jeden was dabei haben, sei es ja, ein erwachseneres Spiel, ein Spiel für die Familie oder halt ein Spiel für ja, Aufbausimulation, Strategie.
Ja.
Also hat man gut was zu spielen, denke ich mal, bei allen drei Spielen auf jeden Fall. Und ja, bevor wir den Podcast wie abschließen, ja, kümmern wir uns noch um unsere ja, Obli oder ja, tägliche oder jedes Mal, die wir da reinbringen, unsere Sektion für die Spiele, die wir sonst noch erwähnen wollen, die wir letzte Woche gespielt haben. Und ich glaube, bei dir ist das ein Spiel, was du schon vorhin erwähnt hast.
Ja, und zwar habe ich mich aufgrund des Updates letzte Woche und die eingeführte Switch 2 Edition wieder auf meine Insel in Animal Crossing New Horizons Switch 2 Edition geworfen, nur um direkt zu Beginn festzustellen, ja, mein Spielstand ist weg. Meine Insel, wo ich 200-300 Stunden reingeballert habe, schön im Stil von One Piece, was eine große favorisierte IP von mir ist, war weg. Einfach weg. Ich habe zum Umstieg von Switch 1 auf Switch 2 extra drauf geachtet. Sie ist da, das Switch Mover Tool, ja. Und dann gab es ein größeres Problem mit meinen Pokémon-Spielständen und scheinbar, wie ich jetzt festgestellt habe, auch mit dem von Animal Crossing. Aber ich habe online gehört, dass wohl einige so ein Problem oder ähnliches Problem hatten. Und das könnte damit zusammenliegen, dass Switch 2 Upgrade ist nicht spielbar ohne das Update 3.0. Und es könnte ein Grund sein, wenn man das Upgrade zuerst kauft und runterlädt und installiert. Und danach erst das Spiel starten will und er dann das Update 3.0 zieht, dass das die Insel zerstören kann. Das ist nur eine Vermutung aufgrund Erzählungen, die ich auch aus Amerika und so weiter von anderen gehört habe. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Nichtsdestotrotz fängt man halt nochmal von vorne an. Ich meine, was sind 200-300 Stunden in so einem Spiel? Das ist fast noch gar nichts. Da geht noch was nach oben. Also, beim 3DS-Teil haben meine Frau und ich jeweils um die 600 Stunden reingeballert in unsere Dörfer. Dementsprechend haben wir da noch Luft nach oben. Und deswegen habe ich da jetzt intensiv wieder angefangen, die letzte Woche Animal Crossing zu spielen. Habe sogar meine Animal Crossing-Karten wieder rausgesucht, die ich mir mal gekauft hatte. Ich hätte ja schon ganz gern meine Lieblingsbewohner wieder auf meiner Insel.
Mm,
Und
das
deswegen
glaube
bin
ich.
ich mal gespannt, wo mich die Reise jetzt noch hinführt. Ich habe natürlich, so wie ich das immer mache, direkt wieder ein Layout mir digital erstellt, wie ich mir das vorstelle. Und jetzt kämpfe ich mich durch das stundenlange Tutorial, bis ich alle Sachen habe und die Insel dann anpassen kann, so wie ich es haben möchte.
Genau, also auch gut Beschäftigung.
Ja, was hast du so letzte Woche
Ja.
gespielt?
Ja, also ich kann mich erstmal anschließen, weil Animal Crossing New Horizons in der Switch 2 Edition war es bei mir auch die Woche. Das habe ich mir auch angeschaut. Tatsächlich habe ich auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht mit dem Speicherstand, aber tatsächlich war das schon auf der Switch 1 der Fall, weil ich
Oh.
hatte nämlich mir vor 3 Jahren oder 2 Jahren, ich weiß nicht mehr wann genau, auf jeden Fall, ich glaube, das war zu Tears of the Kingdom, wo es da, also Zelda Tears of the Kingdom, wo es da diese besondere OLED, Switch 1 OLED
Ja.
gab. Die habe ich mir da geholt und dann habe ich mir auch den Speicherstand übertragen. Aber damals hatte ich die noch nicht mal irgendwie in diesem Backup-System reingeladen. Weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe, weil Switch Online hatte ich ja eigentlich schon, aber jedenfalls habe ich eigentlich alles wie erklärt übertragen, wie man das bei der Switch macht, den Speicherstand und halt die ganzen Daten, aber von der Insel war nichts mehr zu sehen, da war alles weg und dann halt auch auf der originalen Konsole nichts mehr drauf davon. Ja,
Das ist
und
ärgerlich.
so ist es dann halt, ja. Deswegen war ich umso dann froh, dass das zumindest dann von der Switch 1 OLED auf die Switch 2 geklappt hat. Da war ich schon ein bisschen überrascht eigentlich schon fast, aber ich hatte zum Glück da noch nicht dann so viel gespielt, wie ich dann da gespielt hatte. Aber jedenfalls habe ich da dann auch schon angefangen, mir das angeschaut, sowohl das Update als auch was in der Switch 2 Edition reinkam. Und ist auf jeden Fall schon interessant, was ich so weit sagen kann. Aber ich möchte da noch nicht zu viel ausholen, weil wir werden da sehr wahrscheinlich auch einen eigenen Podcast dazu machen. Und da werden wir dann in die Tiefe da eingehen, was alles da neu ist und besonders macht.
Ja, das Spiel verdient es auf jeden Fall nochmal separat behandelt zu werden.
Genau, deswegen kommt das dann da. Ansonsten habe ich noch ein weiteres Spiel gespielt auf der Switch 2, und zwar Fire Emblem Path of Radiance, das in der GameCube Classics von Nintendo Switch Online hereingekommen ist. Das hatte ich zwar damals schon mal gespielt, auf dem GameCube tatsächlich, aber es ist so ein Spiel, was man vorher eigentlich kaum spielen kann, ohne sich das Spiel schon besitzt zu haben oder halt ein halbes Vermögen zu bezahlen, weil die Preise, sich das heutzutage zu kaufen, deftig sind, sage ich mal. Also muss man schon mit einem dreistelligen Betrag rechnen, aber das ist ja bei einigen GameCube-Spielen der Fall.
Leider.
Deswegen ist das ja eine schöne Sache, dass es das jetzt endlich zumindest so spielbar ist. Und ja, also ich wusste schon, es ist auf jeden Fall ein Fire Emblem, was ein bisschen anders ist, wenn man so die Story und das Setting so betrachtet, weil das sind so Themen, die, ja, sag ich mal, in den heutigen moderneren Fire Emblem so ein bisschen eher nicht so behandelt werden, schon eher mehr ernsthaftere Themen wie so Rassenideologien und so, also es ist
Ja.
schon interessant, aber trotzdem unterhaltsam.
Voll gut.
Ja, genau, da denke ich mal, werde ich noch ein bisschen in den nächsten Wochen vielleicht noch mal reinspielen, um das da auch noch mal zu sehen.
Ja, vor allem ist
Ja.
es ja auch ganz schön, das über diese Switch Online GameCube-Geschichte laufen zu lassen, weil da sehen die Spiele ja noch mal einen Ticken besser wieder aus, als wenn man jetzt einen normalen GameCube anschließen würde, ne?
Absolut.
Ja, macht's auch
Das
mehr
finde ich auch.
Spaß
Und
zu
vor allen
spielen.
Dingen, ja, und vor allen Dingen auch, ich habe mir ja damals den GameCube-Controller
Ja.
gekauft, den sie ja da von Nintendo Switch online da angeboten haben. Und ich finde, das spielt sich jedes Spiel, was ich da bisher gespielt habe, wirklich sehr tadellos damit.
Den brauche ich unbedingt noch. Ich habe
Ja.
die N64-Version, aber der ist ja als Erwachsener kaum mehr in den Händen zu halten. Aber der GameCube war sowieso ein klasse
Ja.
Controller. Deswegen, da
Das stimmt.
würde ich das Spiel bestimmt auch nochmal spielen, wenn ich den Controller
Ja.
hätte.
Ja, also macht auf jeden Fall Spaß. Ist ja auch eher eins der zugänglicheren Fire Emblem-Spiele, so
Ja.
vom Gameplay her mäßig. Also da gibt es einige Teile, die deutlich schwieriger sind, sage ich mal. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr zuzufügen hast zu irgendwas heute.
Nö, ich denke, wir haben viel und genug
Genau.
gesagt. Zu den Spielen gibt es ja entweder einen Test oder er kommt noch. Dann kann man sich noch ein paar Details mehr durchlesen. Von
Ganz
daher
genau.
ist es doch ein solides
Passt das.
Roundup.
Genau, so kann man das sagen. Was wir nächste Woche besprechen, das kann ich noch nicht, können wir noch nicht genau sagen. Vielleicht ist es dann schon Animal Crossing, New Horizons, Nintendo Switch 2 Edition oder es ist ein anderes Thema. Da könnt ihr euch überraschen lassen. In diesem Sinne, euch dann noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Podcast.
So, wir hören uns.
Bis, genau, bis dann und tschüss.
Ciao.